Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, also die Frau, die immerhin zweimal Bundesjustizministerin war. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Herzlich willkommen. Sie sind so fröhlich trotz Erkältung, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ja, ich bin ein bisschen eine Frohnatur. Eigentlich immer optimistisch eingestellt und lass mir auch eine Freude an täglichem Sonnenschein und neuen Ereignissen nicht nehmen.
Und die Erkältung, die Sie aus Indien mitgebracht haben, die wird einfach weggebügelt?
Ja, die ist da, aber mit Ingwertee und ein paar anderen Naturheilprodukten dauert das genauso lange wie mit Chemie. Oder da muss man durch und das ist jetzt auf dem Weg der Besserung.
Wobei ich vermute, und da verfügen Sie ja über genug Erfahrung, wenn man Spitzenpolitikerin ist oder Spitzenpolitiker ist, muss man solche Dinge einfach wegdrücken und irgendwie funktionieren und durch den Tag kommen.
Also man sollte nicht zu anfällig sein, zu sagen, wenn ein Schnupfen ein bisschen mal berührt, dass man dann gleich sagt, den Tag bleibe ich jetzt zu Hause. Ja, so ein bisschen gesunde Statur ist schon ganz gut, ganz gute Kondition. Ja, und auch durch den Tag kommen, auch wenn man keine Lust hat, weil man sagt, jetzt würde ich gerne mal irgendwo ruhig in der Ecke sitzen. Ja, da muss dann auch so eine Disziplin schon durchgreifen. Ja, das ist wichtig.
Diesen durchgetakteten Terminkalender eines Spitzenpolitikers, den haben Sie seit 3,5 Jahren nicht mehr. Vermissen Sie ihn ein bisschen oder haben Sie ihn zumindest am Anfang vermisst?
Das ist das, was ich überhaupt nicht vermisst habe. Durchgetaktet zu sein von morgens sehr früh, natürlich dann gerade auch in einem Ministerium, wo man ja bis 9 Uhr schon einige Dinge erledigt und dann abends auf öffentlichen Veranstaltungen, Terminen bis 11 Uhr unterwegs sein kann. Das vermisse ich überhaupt nicht, dass der ganze Tag, mit Ausnahme vielleicht von einer halben Stunde, die man aber braucht als Puffer, wenn andere Termine länger dauern, dass das nicht mehr der Fall ist und dass ich das jetzt selbst plane, zusammen mit meiner Mitarbeiterin, das ist wunderbar.
Was vermissen Sie?
Wenn ich überhaupt etwas vermisse und Sie merken, ich muss nachdenken, dann, dass ich nicht unmittelbar politisch Einfluss nehmen kann. Ich kann jetzt versuchen, die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, Zivilgesellschaft zu erreichen als eine von ihnen. Aber die Möglichkeiten politischer Gestaltungskraft, die fehlt natürlich. Und wenn, dann ist es das, was schade ist.
Es gibt den ein oder anderen Spitzenpolitiker, der es irgendwann nicht mehr war, der dann schon ein bisschen auch unter seinem Bedeutungsverlust gelitten hat. Sie persönlich nie?
Nein, darunter habe ich nie gelitten. Ich war sehr bekannt, ja auch sehr aktiv bis 2013. Und dann anders zu leben, aber gerade auch stärker mit den Personen in Berührung zu kommen, die einem was zu sagen haben. Und zwar nicht nur nach dem Motto, toll, was sie machen, sondern einfach in Gesprächen zu sein. Und da gibt's ja genug Möglichkeiten, gerade wenn man ehemalige Politikerin ist, mit Vorträgen, mit Veranstaltungen, Akademien, Verbände laden einen ein. Und das fehlt mir nicht, dass mich nicht dauernd auf der Straße jemand anspricht.
Wobei man auch dazu sagen muss, Sie sind ja nicht von 100 auf 0 gegangen. Sie sind stellvertretende Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung. Sie sind im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und Sie haben aktuell auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Haltung ist Stärke. Ein Titel, den ich offen gestanden ein bisschen irritierend finde, weil ich niemanden kenne, der Haltung mit Schwäche gleichsetzt.
Aber Haltung als Politikerin in vielen Situationen zu beweisen, kann ein Politiker stark machen, auch wenn er nicht immer Erfolg hat. Und genau das soll damit ausgedrückt werden. Berechenbarkeit in klaren Aussagen, an die man sich auch gebunden fühlt und damit eine Ansage gegen Beliebigkeit.
Sie sprechen aus eigener Erfahrung insofern, als Sie vor 20 Jahren oder vor gut 20 Jahren mal als Justizministerin zurückgetreten sind, Hintergrund ohne in alle Details zu gehen. Die FDP hat per Mitgliederbefragung diesen großen Lauschangriff zugestimmt und Sie haben daraus die Konsequenzen gezogen, als Justizministerin zurückzutreten.
Das war damals für mich selbstverständlich, aber ich glaube nicht selbstverständlich ein Verhalten für Politikerinnen in vergleichbaren Situationen. Denn ich hätte ja das Gegenteil von dem vertreten müssen, was ich während der Kampagne gegen oder für den großen Lauschangriff vertreten hatte und das dann als Ministerin. Ja. Und da muss man Haltung zeigen.
Wobei ich vermute, dass es 20 Jahre danach leichter ist, sozusagen eine eigene Heldengeschichte zu erzählen. Aber in der Situation und in der Folge es durchaus auch sehr viele düstere Momente gegeben hat bei Ihnen.
Ja, das ist ja eine Entscheidung, die wirklich weitreichendste Folgen für mich persönlich hatte. Wer wird schon Justizministerin? Damals die erste Frau in diesem Ressort, hatte ich die große Chance. Und dann zu sagen, man verlässt dieses Amt, was viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet, nicht wissend, was dann kommt. Das war ja während einer Legislaturperiode von 94 bis 98. Ich hatte weiterhin mein Mandat. Von daher war ich nicht irgendwo geprägt von finanziellen Sorgen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe nicht alles aufgegeben, sondern dieses Amt. Aber ich wusste überhaupt nicht, was wird mit mir, habe ich noch Lust zur Politik? Was wird in der FDP? Stellt man mich nochmal auf oder will ich nochmal?
Der damalige Kanzler war Helmut Kohl. Ja. Hat der mit Ihnen gesprochen? Ist der auf Sie zugekommen im Zusammenhang mit dem Rücktritt?
Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen.
Wie hat er reagiert?
Er hat es eigentlich nicht verstanden. Er hat es auch schade gefunden. Natürlich brachte das einfach auch Unruhe in die Koalition. Und da hatte er aus seiner Sicht sehr nachvollziehbar kein Interesse dran als Bundeskanzler. Er hat aber eigentlich den ganzen Mitgliederentscheid nicht verstanden. Denn er hat gesagt, in einer Koalition hat jeder Partner seine Themen und jeder braucht etwas zur Profilierung und ihr habt halt jetzt da eure Freiheits- oder Bürgerrechte und Lauschangriff. So wichtig ist das Ding für uns in der Koalition nicht, um es mal so salopp zu sagen, und hat eigentlich nicht verstanden, warum wir in der FDP da so ein Bohai drum gemacht haben.
Und dann hat es, glaube ich, an diesem Tag des Rücktritts einen Anruf gegeben, der für Sie dann schon auch sehr aufbauend und motivierend war. Das war der Anruf von Hans-Dietrich Genscher, der Ihnen was gesagt hat?
Ja, Hans-Dietrich Genscher hatte natürlich sofort im Blick, das ist ein Einschnitt und vielleicht steht die Frau Leutheusser-Schnarrenberger vom Bundespräsidialamt in Bonn und weiß nicht mehr, wie sie jetzt das Gelände verlässt, weil sie ja dann in diesem Moment, Entlassungsurkunde in den Händen, nicht mehr Ministerin ist. Und er hat sich unglaublich in einen hineinversetzt und er hat ja immer gesagt, sehen Sie immer zu, dass Sie eine ungerade Anzahl von Urkunden haben. Das heißt, Ernennung ist ungerade, die Eins, Entlassung Ende Legislaturperiode gerade ist schrecklich, ist dann eben weg sein aus dem Amt. Und ja, da hat er sich einfach gekümmert und ich habe dann mit ihm auch abends zusammen mit seiner Frau wirklich einen in so einer schwierigen Situation noch ganz vergnüglichen Abend verbracht.
Bis vor 3,5 Jahren Bundesjustizministerin, dann kam der Bruch, die FDP ist aus dem Bundestag geflogen und damit logischerweise auch nicht in der neuen Regierung drin gewesen. Sie haben vorhin erzählt, für Sie war es jetzt kein dramatischer Lebensbruch, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass Sie ein paar andere Funktionen behalten haben oder übernommen haben. Womit fangen wir an? Mit der Theodor-Heuss-Stiftung hier in Stuttgart? Was machen Sie da?
Da bin ich vom Amt her stellvertretende Vorsitzende. Frau Hambrücher hat mich gebeten, vor Jahren, sie hat die Stiftung gegründet, da mitzumachen. Wir verleihen Preise immer mit Blick auf lebendige Demokratie, Bildung stärken.
Wer hat den letzten Preis gekriegt?
Ja, den letzten Preis, da sage ich ganz offen, den hatte ich auch vorgeschlagen. Und da bin ich so froh, dass er ihn gekriegt hat. Timothy Garton-Ash, sein Thema Redefreiheit, das letzte Buch, gerade jetzt in Zeiten von Hassreden, von Shitstorming und allem anderen, auch zu sagen, welchen großen Stellenwert die freie Rede hat und was wir auch aushalten müssen.
Dann sind Sie im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung, also der parteieigenen Stiftung, waren jetzt auch für die Stiftung ein paar Tage in Indien. Was haben Sie da gemacht?
Diese Stiftung macht ja gerade auch im Ausland Bildungsarbeit, keine Parteiarbeit, selbstverständlich. Wir gehören da zu den politischen Stiftungen, die alle Parteien haben. In Indien war ich in Bangalore, das ist das indische Silicon Valley, also eine 10-Millionen-Stadt, wo alle großen Unternehmen, natürlich auch aus Baden-Württemberg, Bosch und andere sind. Dort das hohe Potenzial an indischen Fachkräften im IT-Bereich einsetzen. Allein Bosch hat dort in Bangalore 2000 indische Softwareentwickler. Die arbeiten für alle Produkte von Bosch. Also das ist wirklich ein hoher Entwicklungsstand technisch. Und dann laufen dennoch die ausgemergelten Kühe im Stadtbild auf der Straße herum. Und der Verkehr ist immer kurz vorm Zusammenbrechen. Also diese Unterschiede, die sind da täglich sichtbar.
Und ich hatte gerade so ein halbes Déjà-vu-Erlebnis vor 10 Jahren, plus minus. Gab es da nicht mal einen CDU-Slogan von Rüttgers, Kinder statt Inder?
Das gab es mal, ja. Der war sehr erfolglos, richtigerweise. immer so dieser Grundgedanke, man muss andere Menschen aus anderen Nationen fernhalten, wenn die ihre Stärken, ihre Ausbildungen, ihre Kompetenzen haben, so nach dem Motto, dann tun wir nur was für Deutsche. Dieser Protektionismus, der da mitschwingt, der ist ja ein Grundübel und leider heute en vogue.
Aber trotz Trump und anderen funktioniert das wirklich in einer globalisierten, digitalen Welt, da irgendwelche künstlichen Mauern hochzuziehen?
Es funktioniert nicht, weil es wird natürlich immer andere Wege geben, aber es funktioniert nicht, weil es zum Nachteil aller Beteiligten ist. Es mag einen kurzfristigen Erfolg geben in Amerika, wenn dann nur Arbeiternehmerinnen in Amerika beschäftigt werden. Aber die Märkte brechen ja weg. Das heißt, wenn die Nachfrage nicht da ist, wird auch das nicht den Boom auslösen, sondern danach wieder im Wirtschaftswachstum, auch was die Arbeitsplätze angeht, runtergehen. Also es ist so eine Politik auf Sicht, aber nur für ein paar Monate und nicht eine Politik, die wir in der globalen Welt brauchen, die wirklich über Jahre geht.
Sie waren nicht nur in Indien, sondern Sie waren auch, und es ist nicht lange her, in der Türkei. Also in einem Land, von dem Reporter ohne Grenzen sagt, was die Pressefreiheit angeht, rangiert die Türkei inzwischen auf Platz 149 in der Welt.
Die Türkei hat quasi keine Pressefreiheit mehr. Es wird gegen Journalisten gezielt und bewusst vorgegangen. Und es ist immer dasselbe Schema. Entweder eine Zeitung wird im weitesten Sinne dieser Gülen-Bewegung zugerechnet. Dann sind das alles schon Beteiligte am versuchten Putsch. Oder es wird berichtet über Kurden, vielleicht auch ein bisschen linke Themen. Dann sind das natürlich auch schon Feinde des Staates. Dann kann man auch Gefahr laufen, wegen Propaganda zur Unterstützung von Terrorismus angeklagt werden.
Mit wem konnten Sie in der Türkei sprechen?
Ich habe gesprochen mit Journalisten, die in Freiheit sind. Ich war auch bei Cumhuriyet, bei der Zeitung, von denen ja sehr, sehr viele, gerade auch von den Herausgebern, gar nicht die Journalisten, in Haft sind. Da habe ich mit Journalisten gesprochen. Die sind ja jetzt sehr unter Aufsicht, aber die Zeitung erscheint noch. Ich habe aber auch mit Anwälten gesprochen, unter anderem mit einem Anwalt von Deniz Yücel, also der Deutsch-Türke, der jetzt seit langem im Haft ist und der mir schon auch berichtet hat, dass er ganz schwer nur Zugang hat. Eine Stunde in der Woche maximal Kontakt.
Sie kennen ja nun auch die politischen Zusammenhänge in Berlin ganz gut. Auch wenn Sie jetzt aktuell nicht mehr Ministerin sind, wie schätzen Sie das ein, die Bemühungen der Bundesregierung, diesen Mann freizukriegen?
Die Bemühungen finden wirklich auch nicht nur im Vordergrund sehr intensiv statt. Ich hatte auch ein sehr intensives Gespräch mit dem deutschen Botschafter in der Türkei und gerade auch das Auswärtige Amt, das ist ja dann auch zuständig für die konsularische Betreuung, kümmert sich wirklich sehr, versucht es sehr. Und da Herr Deniz Yücel nun auch türkischer Staatsangehöriger ist, kann die Türkei sagen, wir lassen eben deutsche Konsularbeamte nicht rein. Das ist nach vielen Monaten jetzt endlich geglückt. Also ich denke, da wird schon viel versucht, gesucht, aber er kann möglicherweise noch Monate in Haft bleiben, ohne irgendeine Anklage. Und viel hängt bestimmt davon ab, wie sich die Stimmung nach dem Referendum entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, also möglicherweise erleben wir dann auch einen Gnadenakt von Herrn Erdogan, der dann nach dem Referendum sagt, jetzt wird dieser Journalist freikommen.
Das könnte auch sein, je nachdem, wie es Herrn Erdogan ins Zeug, in die Strategie passt, die er verfolgt. Und das ist ja in solchen Staaten so, dann wird keine Anklage erhoben, dann kann man auch entlassen werden. Es wäre gut, wenn so ein Weg gefunden würde, aber im Moment ist er wirklich in einer ganz, ganz großen, unsicheren Situation. Es belastet ihn sehr.
Ganz kurz noch, wagen Sie eine Prognose, wie dieses Referendum ausgehen wird?
Ich glaube, gerade auch nach meinen natürlich nur einigen Eindrücken in der Türkei, es sind mehr dagegen, als man glaubt. Nur die Nein-Leute sind nicht so sichtbar wie natürlich jetzt diese Ja-Kampagne. Und auf alle Fälle, denke ich, wird es sehr knapp.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist unser Gast heute Vormittag. Politikerin der FDP, zweimal Bundesjustizministerin, wobei ich glaube, das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, zumindest was dieses Ressort angeht, bisher nicht.
Nein, das gab es nicht. Es gab zwar, Frau Tsipras war zweimal Justizministerin hintereinander,
ja.
Aber Rücktritt, dann 14 Jahre lang zwar noch Abgeordnete, aber irgendwie nicht mehr in Regierungsverantwortung und dann zurückzukommen in eine Koalition, das hat es in der Form nicht gegeben.
Steinmeier war zweimal Außenminister mit einer Pause dazwischen, in der dann ihr damaliger Parteivorsitzender Guido Westerwelle ihn erst beerbt hatte.
Ja, ich denke, das, was vielleicht dann noch besonders ist, wenn man so meinen beruflichen politischen Lebensweg betrachtet, ist eben, ich war einmal ganz weg, Rücktritt, selbst gewählte Beschränkung, um dann nochmal in einer, nach viele Zeit später, und 14 Jahre in der Politik sind ja schon ziemlich lange, dann zurückzukommen.
Wie gut und wie eng war Ihr Verhältnis zu Guido Westerwelle?
Ich hatte zu ihm ein ganz gutes Verhältnis. Wir waren in vielen Punkten auch immer wieder unterschiedlicher Meinung. Ich habe mit ihm da auch offen drüber geredet. Aber in vielen Punkten hat er mich dann auch, als wir in der Koalition waren 2009, auch was die anlasslose Vorratsdatenspeicherung anging, da hat er mich unterstützt.
Hatten Sie zum Schluss noch Kontakt mit ihm, bevor er dann sterben musste?
Ich hatte dann keinen Kontakt mehr, als er im Krankenhaus war. Ich habe ihm nochmal geschrieben. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt anfange, ruf ihn an, wie tausend andere auch, ist das vielleicht nicht nur eine freudige Begegnung. Und von daher habe ich dann nicht mehr direkt mit ihm persönlich gesprochen.
Haben Sie oder konnten Sie sich von Hans-Dietrich Genscher verabschieden?
Ich hatte zu Hans-Dietrich Genscher wirklich einen engen Kontakt. Ich habe mit ihm noch sehr kurz, bevor es ihm dann wirklich schlecht ging, und das waren dann wirklich nur die letzten Wochen, wo er dann auch nicht mehr so ansprechbar war, habe ich doch noch viel Kontakt mit ihm gehabt, auch viel mit ihm telefoniert, immer wieder. Und wenn Sie so wollen, da habe ich mich natürlich nicht verabschiedet, weil ich ja nicht wusste, wie sich gesundheitlich sein Zustand entwickelt. Aber zu ihm hatte ich doch bis kurz vor seinem Tod Kontakt.
Was kann man politisch gesehen von Hans-Dietrich Genscher lernen? Was haben Sie von ihm gelernt?
Ich habe von ihm gelernt, ein Ziel zu verfolgen, aber auch Umwege gehen zu können. Ich habe von ihm gelernt, doch auch zu versuchen, diplomatischer zu sein, weil ursprünglich war ich eher eine, die gesagt hat, ich stehe dafür, so muss es sein, und wenn nicht, ist mir egal, ihr könnt mich mal gern haben. Das habe ich von ihm schon gelernt, dass man auch mit mal ein bisschen Diplomatie, vielleicht auch Geschmeidigkeit, auch ans Ziel kommen kann.
Haben Sie auch von ihm gelernt, dass es durchaus Sinn machen kann, in der Politik Nebelkerzen zu zünden?
Das konnte er sehr gut. Er hat verbal ja auch unglaublich mit Begriffen gearbeitet. Die Leute haben nicht verstanden, was er meinte. Und er hat da eine ganz klare Aussage aus seiner Sicht mitgemacht. Ich habe so Nebelkerzen nicht geworfen. Das entspricht nicht meiner Mentalität.
Er hat Anfang der 80er Jahre die FDP aus der Koalition mit der SPD rausgeholt und in die Koalition mit der CDU reingebracht, mit allen Konsequenzen auch für ihn persönlich. Es hat Leute gegeben, die dann einen Schnitt gemacht haben. Also Burkhard Hirsch beispielsweise, ein Parteifreund von Ihnen. Sie haben diesen Schnitt so nicht gemacht. Warum nicht?
Ich war damals junges Parteimitglied. Ich habe die Wende nicht gut gefunden. Mich hat Frau Hambrücher, die ja in München wohnte, die ich in Bayern erlebt habe, in der FDP, unglaublich beeindruckt. Ich habe sie auch bewundert, auch für ihre Haltung mit ihrer Rede dort. Sie hat damals deshalb nicht die FDP verlassen, ich auch nicht. Ich war aber auf dem Bundesparteitag, als dann nach der Wende es wieder um den Wahl des Parteivorsitzenden ging und Hans-Dietrich Genscher mit Gegenkandidaten auftrat. Ich durfte nicht wählen, ich war noch nicht Delegierte, aber ich war auf diesem Parteitag und hat mich dann am Ende schon doch auch ein Stück gewundert, dass Genscher wieder gewählt wurde. Da war schon eine Stimmung gegen ihn da. Also ich habe gedacht, jetzt versuche ich lieber in der FDP auch meine Themen weiter zu verfolgen.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, eine Frau, die zweimal Bundesjustizministerin war. Das erste Mal in den 90er Jahren, der Bundeskanzler hieß Helmut Kohl. Und das andere Mal in den Jahren 2009 bis 2013, die Kanzlerin hieß Angela Merkel. Mit wem wollen wir anfangen? Mit Kohl oder mit Merkel?
Also ich denke einfach mit Angela Merkel.
Okay.
Sie ist jetzt nach wie vor Kanzlerin und ich habe sie auch im ersten Kabinett mit Helmut Kohl ja erlebt als Kollegin, als Familienministerin und dann nachher Umwelt. Sie wechselte dann das Ressort und wir haben ein paar Dinge auch gemeinsam da gemacht und dann eben auch in der Opposition und auch als Kanzlerin.
Und da entstand auch sowas wie eine persönliche Verbindung oder ein Vertrauensverhältnis?
Würden ja, wir haben, denke ich, gegenseitig schon ein Vertrauensverhältnis, auch von Respekt getragen und ich glaube, Frau Merkel wusste immer auch, wie sie mich einzuschätzen hat und dass wir offen über Dinge reden können, auch über Probleme, jetzt gerade politisch, wie geht man mit Vorhaben um und auch ganz klar Strategien absprechen kann.
Und sie hat ja auch ihr Buch Haltung gleich Stärke vorgestellt.
Ja, sie hat das in Berlin vorgestellt am 28. März und das fand ich sehr schön. Sie hat so versucht, ein bisschen Parallelen aufzuzeigen. Wir haben vergleichbare Elternhäuser, was so die politische Sozialisierung anging. Auch dieses Erzogenwerden zur absoluten Selbstständigkeit, das ist das Allerwichtigste, ist gerade auch für Frauen, wenn ich so denke, in 50er, 60er Jahren, das war auch persönlich, aber auch von Wertschätzung getragen.
Auch die Erziehung dazu, die Ellbogen entsprechend einzusetzen. Im Falle Merkel hat es ja, wenn man sich die Liste der irgendwie dann links und rechts umgefallenen CDU-Männer anguckt, doch relativ gut funktioniert.
Natürlich braucht man in der Politik auch Ellenbogen. Das heißt nicht, dass man intrigant ist, aber man muss dann schon auch daran arbeiten, dass man Unterstützer hat. Da muss man mit vielen sprechen, da braucht man Netzwerke. Also das gehört einfach dazu. Und dass eben doch, wie Sie sagten, mehrere bei Angela Merkel am Wegesrand lagen. Ja, das lag daran, dass eben ihre anderen Konkurrenten, Mitkonkurrenten, denke ich, eine falsche Strategie hatten.
Ansonsten kann man, glaube ich, festhalten, der Druck und der Stress, den ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin haben, ist brutal.
Der ist unglaublich, nicht nur was die zeitliche Belastung angeht. Man muss nachts fit sein, wenn man in Europa, in der Kommission, im Rat besonders dann natürlich verhandelt und um 4 Uhr noch eine Pressekonferenz macht, um eben Themen zu setzen und nicht der Letzte, sondern der Erste zu sein, der Ergebnisse mitteilt. Man muss deutlich machen, man setzt sich mit Dingen durch. Man muss ja auch was erreichen. Und ich finde, dass sie das schon bemerkenswert macht. Ich habe wirklich Respekt da vor ihrer Leistung und sie, denke ich, verfolgt auch mit kluger Weitsicht ihre politischen Ziele.
Und man hat jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag mit Putin, mit Erdogan, mit Orban, mit wem auch immer zu tun.
Ja, also es sind ja leider nicht so viele Frauen in so verantwortungsvollen Posten, dass man da mal miteinander umgehen könnte. Mit Theresa May ist im Moment auch nicht so freundlich. Der Brexit muss jetzt umgesetzt werden. Also da braucht man auch eine Nehmerqualität, also auch einfach sich zu sagen, ich muss mit gewissen Dingen umgehen, ich muss Verhaltensweisen ertragen, ich muss mit diesen Menschen reden, auch wenn ich keine eigene Wellenlänge habe. Denn es geht ja darum, auch für Deutschland was zu erreichen oder für Europa etwas zu erreichen.
Und man geht nachts ins Bett und weiß nicht, ob man geweckt wird, weil wieder irgendwo ein Terroranschlag passiert ist.
Ja, das kommt natürlich jetzt besonders hinzu. Nicht nur die Kriege, die nicht weit von hier sind, sondern eben auch die Terrorgefahr. Und da als Kanzlerin wirklich immer auch richtig agieren zu müssen.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, für Sie als FDP-Politikerin, als Justizministerin waren immer extrem wichtig die Freiheits- und Bürgerrechte in Deutschland. Spielt das heute noch irgendeine Rolle, nachdem wir doch längst total überwacht sind durchs Internet, durch die Globalisierung, durch Facebook, durch ich weiß nicht was alles?
Erst recht spielt es eine Rolle, denn auch im digitalen Zeitalter gibt es nach wie vor ein Recht, eine Privatsphäre zu haben, dass eben nicht alles sichtbar ist, auf alles, was man sagt, äußert, an Datenspuren hinterlässt, auch zugegriffen wird. Weder von großen Konzernen noch vom Staat. Wir haben ja auch die Bedrohung durch weltweit agierende IT-Konzerne. Und darum zu kämpfen, dass wir richtigen Gestaltungsrahmen haben, auch für einen modernen Datenschutz, einen technischen Datenschutz, gerade im digitalen Zeitalter, ist in meinen Augen dringend geboten.
Wobei nationale Lösungen ja schier unmöglich sind, wenn das sozusagen eine weltweite Veranstaltung ist.
Also national gibt es da wirklich nur wenig zu regeln. Wir haben ja diese unendliche Debatte um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung gehabt. Die war europäisch initiiert, aber dann letztendlich national umgesetzt. Und trotz vieler Entscheidungen, jetzt auch vom Europäischen Gerichtshof, haben wir in Deutschland nochmal ein sogenanntes Höchstspeichergesetz bekommen. National gehandelt, wider alle europäischen Vorgaben. Da kann man national sich besser verhalten. Aber sonst muss man mindestens auf europäischem Rahmen handeln. Eigentlich wäre G20 und die internationale Ebene genau da, wo man Handlungen ansetzen muss.
Wobei natürlich auch jeder Mann und auch jede Frau erstmal eigen und selbstverantwortlich handeln kann. Wer glaubt, man könne folgenlos durch Facebook, Twitter und ich weiß nicht was, turnen, sich preisgeben mit allem, auch Privatem, der muss sich ja dann nicht wundern, wenn entsprechend die Konsequenzen sind.
Also man muss alles tun, damit junge Menschen, aber natürlich alle, die diese sozialen Netzwerke und die digitalen Dienstleistungen nutzen, viel mehr wissen können, was mit ihren Daten passiert. Häufig ist das ja gar nicht nachlesbar. Da gibt es unverständliche Datenschutzerklärungen über viele Seiten. Deshalb werden jetzt die Unternehmen verpflichtet, sehr kurz, knapp zu sagen, was passiert mit den Daten. Werden die weiterverkauft? Und ich muss die Möglichkeit als Nutzer haben, zu sagen, nein, das will ich nicht. Und da muss sich auch ein Konzern daran halten. Das, denke ich, ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr wohl auch zur Selbstbestimmung gehört.
Das Internet hat ja auch durch diese Kaskade von Hassmails und Shitstorms auf sich aufmerksam gemacht, mit dem Ergebnis, dass die Berliner Politik jetzt offensichtlich reagiert. Es gibt einen Gesetzentwurf aus dem Haus des Justizministers, also ihres Nachfolgers, Herrn Maas, dass da jetzt deutlich Strafen auch entsprechend verhängt werden können. Finden Sie das gut?
Also die Gefahr besteht, dass große IT-Konzerne mit einmal die Letztinstanz werden könnten über das, was wahr und was nicht wahr ist, was falsch und richtig, was strafbar und nicht strafbar ist. Von daher, da muss das letzte Wort natürlich die Justiz haben, gerade wenn es um Volksverhetzung, um Verleumdung, um Beleidigung geht. Wir haben Strafrecht, das gilt auch digital und es muss besser durchgesetzt werden. Aber man darf diese Konzerne nicht zu dem Oberrichter, nicht zu so einem Wahrheitsentscheider machen.
Sie sind Mitglied einer Partei, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ganz vorsichtig formuliert auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Wenn man die Frage stellt, wofür braucht man die FDP, dann haben beispielsweise die Menschen im Saarland die Antwort gegeben, man braucht sie nicht. Das waren ein bisschen was über 3%. Was macht Ihnen Mut, dass das, keine Ahnung, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dann im Herbst bei der Bundestagswahl anders aussehen wird?
Mir macht Mut, dass natürlich wir in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Landtag sind und dort auch eine gute Oppositionspolitik gemacht haben. Das war im Saarland nicht der Fall, dann ist man schwerer wahrnehmbar. Das ist nun mal so. Und ich denke, dass es wirklich eine Partei geben muss, die deutlich macht, bei allem, was man jetzt verteilt, was man an Sicherheit braucht, wo bleibt der Einzelne mit seinen Rechten, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Selbstbestimmung?
Aber kann eine Partei dauerhaft erfolgreich sein, die letztlich ein Zwei-Personen-Stück aufführt, Also vorne steht Christian Lindner und Kubicki sitzt an der Orgel und macht die musikalische Begleitung.
Ja, die aber auch hervorragend und auch wahrnehmbar. Natürlich gehört zu einer Partei sehr viel mehr, aber sie braucht Persönlichkeiten. Das sieht man ja in allen anderen Parteien. Angela Merkel ist quasi CDU. Hier in Baden-Württemberg prägt einer auch die Grünen, der Ministerpräsident. Also es wird an Personen immer stärker festgemacht. Und deshalb ist es gut, dass wir einen Christian Lindner haben, der doch, sag ich mal, sehr auch prägt und deutlich macht, warum es die FDP braucht.
Wobei es vielleicht dann doch ein bisschen problematisch ist, wenn man einfach nur, wenn man alle zusammenzählt, wir lassen Sie jetzt mal außen vor, aber Sie sind ja auch keine aktive und aktuelle Politikerin mehr, wenn man bei einer Partei nur auf zwei Menschen kommt.
Im Moment auf zwei Menschen kommen, weil wir nicht im Bundestag vertreten sind. Das ist ja naheliegend. Es fehlt einfach die Möglichkeit, durch Arbeit im Parlament auf Bundesebene auch präsent zu sein. Das ist eben komplett anders, da wo wir in Landtagen sind. Das ist in Nordrhein-Westfalen, da liegen wir zwischen 9 und 11% in den Umfragen. Da würde sogar Frau Kraft gerne mit der FDP auch eine Option vielleicht zum Regieren haben. Also es wird ja im Moment mehr spekuliert über Koalitionen und nicht darüber, wie stark wird die FDP. Also von daher denke ich, ist das Bild schon sehr unterschiedlich und da haben wir mehr Leute als nur ein, zwei.
Kann es sein, dass die FDP in den neuen Bundestag wieder einziehen muss, weil wenn sie das wieder nicht schafft, sie letztlich kaputt ist und abgewickelt werden muss?
Also wir wollen natürlich in den Bundestag als FDP, weil man anders nicht Politik in Deutschland einfach mit prägen und gestalten kann. Das ist so. Da reichen Landesparlamentsvertretungen nicht aus, auch wenn wir in Rheinland-Pfalz in der Regierung sind. Aber es geht nicht nur um einen Selbstzweck für die FDP, sondern ich denke, es geht auch wirklich darum, neben den Stimmen, die sich um soziale Verteilung, auch gerade um Sicherheit bemühen, einfach einen Gegenpol zu setzen.
Ja, aber Sie haben meine Frage, verzeihen Sie, nicht beantwortet. Geht es nicht auch um die Existenz, um die nackte Existenz der FDP bei der Bundestagswahl?
Natürlich geht es um das Weiterbestehen der FDP, ganz eindeutig. Aber dass wir natürlich darauf jetzt ausgerichtet sind, ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern hat was mit Inhalten zu tun.
Sie sind, wie soll ich es formulieren, vorsichtig optimistisch, Fragezeichen?
Ja, ich bin optimistisch, dass wir in den Bundestag hineinkommen werden im September. Aber in welcher Größenordnung und wie, okay, da passiert noch viel.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Eins gehört. SWR.